Solche Fragen sind es, wo wir uns immer wieder damit beschäftigen müssen. Und dann geht es ja noch weiter. Was soll ich denn anziehen? Was passt zum heutigen Tag? Was ist nicht über, also overdressed oder underdressed? Was ist korrekt? Was passt mir? Was geht vom Wetter her? Da haben wir eine große Vielfalt. Und dann das Frühstück. Was frühstücken wir? Da haben wir ja so viele Lebensmittel, was wir uns immer wieder auswählen können, was wir genießen können, was wir zur Auswahl haben. Dass wir uns da entscheiden müssen. Das ist unsere riesige Wahl- oder Entscheidungsmöglichkeit, die wir da haben. Aber dann geht es ja auch noch weiter im Alltag mit Sachen, die weiterreichendere Folgen haben. Zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwo hin muss, gehe ich zu Fuß oder doch lieber mit dem Auto? Will ich überhaupt ein Auto haben? Oder dann am Sonntag, gehe ich in den Gottesdienst oder mache ich lieber doch irgendetwas anderes? Und wenn ja, was? Und dann gibt es noch solche Sachen wie, wo oder als was soll ich arbeiten? Wo soll ich leben? Und für was gebe ich mein Geld aus? Bei all diesen Entscheidungen ist eines ganz sicher. All diese Entscheidungen, die haben Auswirkungen. Sie gehen nicht einfach so vorbei, sind verschwunden und sind weg. Leider ist es so in unserer Gesellschaft, dass es immer wie mehr die Mode ist, dass langfristige Entscheidungen, also dass man eine Entscheidung trifft und die dann lange gilt, dass die gar nicht mehr so gefragt sind. Sondern dass man es lieber hat, ah, heute ist es so, morgen, das schauen wir dann morgen. Natürlich, es ist auch nicht immer schlecht, wenn man die Meinung ändert. Es kommt halt auf die Gründe drauf an. Christus hat auch einmal von Entscheidungen gesprochen, die gefällt werden müssen. Er hat darüber gesprochen, als er mit den Pharisäern diskutiert hatte. Nachdem er den Tempel gereinigt hat, also nachdem er die ganzen Händler rausgejagt hat und da Platz gemacht hat, da hat er mit den Pharisäern angefangen zu sprechen, oder die mit ihm. Und da hat er mit ihnen ein Streitgespräch, also hat sich mit ihnen sogar richtig gestritten. Der Text steht im Matthäus-Evangelium im 21. Kapitel in den Versen 28 bis 32. Jesus sagt da zu den Pharisäern, doch was haltet ihr von folgender Geschichte? Ein Mann hatte zwei Söhne und sagte zu dem Älteren, mein Sohn, geh heute zum Arbeiten in den Weinberg. Ich will aber nicht, erwiderte er. Aber später bereute er seine Antwort und ging doch. Dem zweiten Sohn gab der Vater denselben Auftrag. Ja, Herr, antwortete dieser, ging aber nicht. Wer von den beiden hat nun dem Vater gehorcht? Der Erste, antworteten sie. Da sagte Jesus zu ihnen, ich versichere euch, dass die Zöllner und die Huren eher ins Reich Gottes kommen als ihr. Denn Johannes hat euch den Weg der Gerechtigkeit gezeigt, aber ihr habt ihn nicht geglaubt. Die Zöllner und die Huren haben ihm geglaubt. Ihr habt es gesehen und wart nicht einmal dann bereit, eure Haltung zu ändern und ihm Glauben zu schenken. Jesus spricht da mit den Pharisäern, weil die ihm die Frage nach der Vollmacht gestellt haben. Sie haben ihn gefragt, du Jesus, aus was für einer Macht heraus, in welchem Namen machst du all diese Dinge, die du tust? Und wo Jesus ihnen dann die Gegenfrage gestellt hatte, ja, was glaubt ihr denn, von wem Johannes der Täufer berichtet hat? Wer ist Johannes der Täufer? Da gaben sie ihm keine Antwort. Und dann hat er eben diese Geschichte erzählt, dann spricht er von den Ja-Sagern und den Nein-Sagern und der richtigen Reaktion. Nehmen wir jetzt zuerst einmal die Ja-Sager genauer unter die Lupe. Eigentlich ist es ja da eine ganz normale, einfache, alltägliche Situation, von der Jesus da berichtet. Ein Vater sucht Hilfe, geht zu seinem Sohn hin, fragt ihn um Hilfe und der sagt ja und macht's doch nicht. War vielleicht die Aufgabe zu schwer oder unlösbar? Was hat denn da der Vater von seinem Sohn verlangt? Der Sohn sollte einen Tag auf den Weinberg arbeiten gehen. Was heißt jetzt das? Was muss man dort machen? Die Arbeit auf dem Weinberg war eine eher körperlich harte Arbeit und wurde eher von den ärmeren Leuten ausgeführt. Die reicheren Leute, die Besitzer, die haben dann die Aufsicht über den Weinberg genommen. Die haben geschaut, dass alles gut läuft und dass die Arbeiter dann auch natürlich wirklich schaffen. Wenn jetzt der Vater nun nicht die Aufsicht gemeint hätte, sondern die eigentliche Arbeit, was der Sohn tun soll, was muss er da tun? Was war die Tätigkeit? Einen Weinberg zu betreiben, hieß zuerst einmal, das Feld von all den Steinen, die dort drauf lagen, zu befreien und eine Schutzmauer daraus zu bilden. So wie wir es auf dem nächsten Bild sehen. Das Bild ist aus Israel. Es ist jetzt nicht ein Weinberg, sondern ein Olivenhain. Aber es wird genau nach dem gleichen Prinzip bewirtschaftet oder wurde nach dem gleichen Prinzip bewirtschaftet. Man sieht da schön diese schönen Steinmauern. Das sind da die Steine, die zur Seite geschafft wurden, die vom Feld befreit wurden. Weil Israel ist sehr steinig, es gibt da richtige Steinwüsten. Dann, wenn die Steine zur Seite waren, musste der ganze Boden umgegraben werden. Die jungen Setzlinge eingepflanzt werden. Und dann ging es natürlich los mit der Pflege. Da musste Unkraut entfernt werden, musste geschaut werden, dass diese Pflanzen vor Tieren geschützt werden. Darum wurde auch mit den Steinen so Schutzmauern gebaut, dass die Tiere da nicht so schnell drüber kommen. Und dann, wenn dann irgendwann die Trauben soweit reif waren, galt es sie natürlich auch zu ernten. Das ist also die Tätigkeit auf einem Weinberg. Und das hat der Vater von seinem Sohn verlangt, dahin zu gehen und zu arbeiten. Aber nicht etwa eine lange Zeit, sondern nur einen einzigen Tag soll dahin. Und da sagt der Sohn dem Vater zu. Er sagt, ja, er signalisiert seinem Vater, ja, ist gut. Verlass dich auf mich, ich mach's. Okay, du kannst es vergessen. Vertraue mir, ich gehe hin. Was mich bei der Aussage von dem Sohn ein wenig stutzig gemacht hat, er sagt, ja, Herr. Er sagt nicht, ja, Vater. Also er verweigert da dem Vater die Vateranrede. Er nennt eigentlich da sein Vater Boss. Und der Vater wird da zum Arbeitgeber degradiert. Ich finde, da schwingt irgendwie in der Aussage so etwas mit drin, so unterschwellig, so ein Vorwurf, so in der Art, ja, ich mach's schon, du Leuteschinder. Du bist so ein Sklaventreiber und Besserwisser, so ein Tyrann halt richtig. Aber ich darf natürlich nichts sagen, sonst geht's mir noch schlechter. Als von dem her, ja, Herr, ich mach's schon. Aber der Sohn sagt ja, macht's dann aber doch nicht. Er lässt ihn einfach den Auftrag sein und geht nicht hin. Wieso erledigt er den Auftrag nicht? Dafür kann es natürlich auch wieder viele Gründe geben. Vielleicht hat er es einfach vergessen und erinnert sich nicht daran, wie es so manchmal geschehen hat, wenn man viel um die Ohren hat und dort etwas zugesagt hat und da und am Schluss weiß man gar nicht mehr, was man alles zu tun hat. Das ist auch normal und kann geschehen. Das kann jedem von uns geschehen, dass wir es erleben, dass uns jemand zusagt oder wir jemandem zugesagt haben und es ist weg. Oder es kann sein, dass er gemerkt hat, also ich bin körperlich so am Anschlag, wenn ich das jetzt auch noch tue, dann breche ich zusammen. Dann geht es nicht mehr weiter, dann komme ich in ein, wie man es heute jetzt eben so schön sagt, in ein Burnout hinein. Oder es könnte auch sein, dass er einfach zu bequem war und nicht hingehen wollte. All diese Situationen oder all diese Möglichkeiten, die können auch wir in unserem Alltag erleben, dass Leute uns zusagen und es nicht einhalten. Bei all diesen Sachen ist es natürlich sehr ärgerlich und es ist nicht gerade wünschenswert oder zu schätzen, sondern man nervt sich. Aber die Beziehung zwischen einem wird nicht dauerhaft gestört. Es gibt aber Situationen, wo ein Ja weitreichende Konsequenzen hat und ein Nicht-Einhalten dann wirklich schwerwiegendere Folgen hat. Zum Beispiel bei einer Hochzeit. Da sagt man zu dem Partner Ja, dass man ihm beisteht, dass man ein Leben lang bei ihm ist und treu ist. Und wenn man das dann nicht einhält, dann hat das wirklich weitreichende Konsequenzen. Dann kann die Ehe zerbrechen. Dann wird die Beziehung da gestört. Aber für einen selber ist es nicht weiter gefährlich. Was wäre dann eigentlich jetzt ein gefährliches Ja sagen? Zum Beispiel, wenn durch das Ja das eigene Leben auf dem Spiel steht. Wie als Jesus Christus von den Pharisäern gefragt wurde, bist du der Sohn Gottes? Und er dann Ja gesagt hat. Das war ganz klar, jetzt setzt er sein Leben aufs Spiel. Er wird umgebracht werden, er wird sterben. Der einzige Unterschied zu Jesus ist, Jesus hat immer zu seinem Ja gestanden und es eingehalten. Was wäre also für uns Christen ein gefährliches Ja sagen? Wenn wir Ja sagen und es nicht ernst meinen. Wenn wir sagen, ja, ich bin zwar anwesend, aber es liegt mir nichts daran. Ich sage zwar Ja zu Gott, aber eigentlich will ich nichts mit ihm zu tun haben. Es liegt mir nichts an ihm. Ich sage vielleicht Ja zu Gottes Gaben, aber Nein zu Gottes Aufgaben. Wieso ist dies jetzt gefährlich? Nicht, weil wir dann damit Gott täuschen möchten oder ihn täuschen können, sondern weil wir uns selber damit täuschen. Gott zu täuschen ist nicht möglich. Er kann in unsere Herzen hineinsehen. Er weiß es ganz genau, wie es bei uns ist. Aber wir selber täuschen uns damit. Wir denken dann, ja, es ist doch alles in Ordnung. Die Beziehung stimmt doch. Es ist alles okay. Ich schaffe alles aus eigener Kraft. Und dann kann es weitergehen, bis man zu dem Punkt gelangt und sagt, also eigentlich, ich bin ein perfekter Christ. Ich brauche die Vergebung von Gott doch gar nicht. Und dann sind wir auf der Stufe wie die Pharisäer, die sich auch immer wie mehr von Christus verschlossen haben, obwohl sie gesehen haben, was er alles macht und dass er eigentlich wirklich der versprochene Messias sein müsste. Aber nein, je mehr sie mit ihm konfrontiert wurden, desto mehr haben sie ihn abgelehnt und abgestoßen. Dieses Ja sagen und doch nicht einhalten, ist eigentlich nichts anderes als ein Missbrauch des Vertrauens. Und genau das wirft Jesus den Pharisäern oder seinen Gegnern vor. Nun zeigt aber Jesus Christus nicht nur diesen einen Weg, sondern er zeigt noch einen zweiten Weg. Er zeigt auf, es gibt auch noch Leute, die sagen gleich Nein. Also er spricht noch von den Neinsagern. In der Geschichte drin, da ist es der Unterschied, der Sohn, der sagt Nein, gleich Nein, ich habe keine Lust. Als der Vater mit der Bitte an ihn gelangt. Das Spannende ist, er sagt nur Nein. Er verweigert gleich die gesamte Anrede vom Vater. Was für eine Frechheit zur damaligen Zeit. Er müsste doch eigentlich seinem Vater gegenüber ehrerbietig sein. Er müsste ihn ehren. Und da verweigert er ihm gleich die ganze Anrede. Da merkt man, da stimmt etwas nicht. Der Vater war damals das Oberhaupt der Familie. Man könnte sagen, er war der Chef der Familie. Und da sagt er seinem Familienchef, nein, ich mache das nicht, was du mir da auftragst. Wer von uns würde sich getrauen, seinem Chef zu sagen, was tun? Nö, ich habe keine Lust, diese Aufgabe, die du mir gibst, zu tun. Ich denke niemand, dass sich das von uns jemand getrauen würde. Es gibt natürlich Situationen, wo man Nein sagen muss. Dann, wenn wir eben wirklich überlastet sind und kurz vor einem Kollaps stehen, dann werden wir einen Haufen Arbeit, einen riesigen Berg haben und merken, also, wenn dann noch was dazu kommt, ich fall aus. Dass man dann sagt, Chef, ich kann nicht noch mehr leisten. Ich werde dich enttäuschen müssen. Oder wenn einem Wissen fehlt, wenn man weiß, das, was jetzt der Chef von mir verlangt, ich kann das nicht ausführen. Ich mache so oder so, was ich auch immer mache, falsch. Dass man dann ihm es auch sagen muss. Chef, ich habe das Wissen nicht. Ich kann es nicht machen. Oder wenn das, was verlangt wird, gefährlich ist. Zum Beispiel, wenn jetzt unser Baugerüst, was ums Haus herum steht, wenn das instabil wäre. Und der Malermeister jetzt gekommen wäre und zu seinem Arbeiter gesagt hat, du geh hier aufs Baugerüst drauf, du musst dieses Haus streichen. Und der Arbeiter sieht, also wenn ich da raufkletter, das bricht zusammen, da verletze ich mich zumindest schwer oder ich sterbe. Dann müsste er sagen seinem Chef, nein, da gehe ich nicht drauf. Dieses Gerüst ist zu gefährlich, da gehe ich nicht hin. Er müsste seinen Arbeitgeber auf die Gefahr hinweisen, er wäre sogar dazu verpflichtet, Nein zu sagen. Und so können auch wir in Situationen kommen, wo wir Nein sagen müssen. Vielleicht müssen wir das sogar lernen, Nein zu sagen und es einüben. Der Sohn hat also seinem Vater abgesagt. Er werde aus irgendwelchen Gründen nicht der Bitte des Vaters nachkommen. Das war damals eine noch größere Frechheit, da seinem Vater nicht zu helfen. Heute ist das nicht mehr ganz so. Alle, die eigene Kinder haben oder Enkelkinder oder sonst mit Kindern zu tun haben, die können das immer wieder erlernen. Erleben, dass da ein Kind sagt, nein, ich habe keine Lust. Wie oft habe ich das schon mit unseren Kindern erlebt? Zum Beispiel mit der Amanda, wenn ich sie gebeten habe, du Amanda, komm, hilf mir doch bitte, den Tisch zu decken, damit wir nachher essen können oder nach dem Essen den Tisch abzuräumen. Und sie dann gesagt hat, nein Papa, ich muss noch dies oder jenes tun oder ich möchte einfach nicht, ich habe keine Lust. Das habe ich so oft erlebt. Es ist jetzt aber auch klar, dieses Nein sagen oder dass man etwas nicht machen will, das ist keine Kinderkrankheit. Das kann man auch mit Erwachsenen erleben. Der Sohn aus der Geschichte hat als dem Vater nicht geholfen. Der Vater musste weggehen und selber schauen, wie er jetzt damit klarkommt. Er wurde allein gelassen. Man kann sagen, er wurde von seiner eigenen Familie im Stich gelassen. Für die damalige Zeit ein Riesenskandal. Das durfte nicht sein, wo die Familie doch das Wichtigste war. Und das erzählt Christus seinen Zuhörern. Aber er setzt noch einen obendrauf. Er bleibt nicht einfach damit stehen, sondern er stellt jetzt sogar noch Menschen als Vorbilder hin, die gegenüber Gott und seiner Lebensführung Nein sagen. Die guten Weisungen, die Gott uns gegeben hat, verlassen haben und nicht danach leben. Halt eben die Prostituierten und die Zolleintreiber. Man kann sagen, das war damals das Bild des Abschaums. Das, wo alle Leute wussten, diese Leute, die sind unterste Schublade. Das ist unterstes Niveau. Also wenn man mit denen in Kontakt kommt, da ist etwas sicher nicht in Ordnung. Die wurden von den normalen Menschen gemieden, ja sogar verachtet und ausgestoßen, besonders von den Pharisäern. Die Menschen haben sich der Botschaft von Johannes geöffnet. Sie wurden vom Wort Gottes bewegt. Und sie sind dadurch eigentlich besser. So wie der neinsagende Sohn besser war als der ja-sagende Sohn. Jetzt hat natürlich Christus nicht das gleich einfach den Pharisäern vorgeworfen, sondern zuerst hat er ihnen die Frage gestellt. Wer von den beiden Söhnen ist denn jetzt der, der den Willen des Vaters getan hat? Er fragt, getan, nicht wer hat ihm zugestimmt? Und da mussten die Pharisäer ganz natürlich antworten, natürlich, der, der hingegangen ist, der hat den Willen des Vaters getan. Und so fährt Jesus Christus fort und sagt, also die, die ihr ausschließt und verachtet, die, welches eben das offensichtliche Unrecht begehen, die kommen in das Reich Gottes. Denn die wissen ganz genau, sie sind im Unrecht. Sie wollen umkehren. Sie bereuen es, was sie getan haben. Und sie wollen nicht nur umkehren, sondern sie tun es auch. Das ist der große Unterschied. Die, die eben umkehren, die kommen in das Reich Gottes. Die, die aber nur reden und sagen, dass sie gut sind, die manövrieren sich selber am Reich Gottes vorbei. So wurden die Menschen, die Gegner von Jesus, damals von ihm belehrt. Er zeigte auf, Johannes der Täufer, der hat von ihm gezeugt. Der hat ihn aufgezeigt. Viele Menschen haben das erkannt und folgen Christus nach. Die Pharisäer und leider auch viele Menschen zu unserer heutigen Zeit, aber lehnen Christus komplett ab. Sie wollen nichts damit zu tun haben. Sie bereuen nichts, sie wollen nicht umkehren, sie wollen nicht glauben. Und sie sagen vielleicht nur, oberflächlich, ja, ja, aber sie tun es nicht. Und so fordert Christus die Zuhörer heraus, damals die Pharisäer und die ihm zugehört haben, aber auch uns heute, wenn wir dem Bibeltext begegnen. Was ist jetzt unsere Antwort? Oder unsere Reaktion, wenn Jesus Christus uns diese Frage stellt? Vielleicht sind Sie innerlich traurig und aufgeregt und können gewisse Dinge nicht verstehen. Zum Beispiel, wieso man krank ist und es einem nicht gut geht oder wieso es einem schon wieder schlecht geht oder wieso man eine geliebte Person verloren hat. Wieso hat Gott das zugelassen? Oder man fragt sich, ja, ist denn Gott überhaupt bei einem? Hört er auf mich? Ich habe das Gefühl, alle meine Gebete verpuffen in der Luft. Und da dürfen wir uns immer wieder vor Augen halten, Christus ist für uns alle in die Welt gekommen. Er ist für uns am Kreuz gestorben. Er hat alle unsere Sünden auf sich genommen. Er, Jesus Christus, er ist der Sieger über Sünde und Tod. Und das kann einem in einer solchen Situation helfen und bewahren von der Versuchung, alles selber machen zu wollen oder zu müssen. Denn dann könnte man schnell eben schlussendlich ins Denken kommen, also eigentlich brauche ich ja Gott gar nicht. Ich habe es doch schon selber recht gut im Griff. Ab dann wären wir Ja-Sager, die zum Erbarmen von Christus Nein sagen. Denn Christus ist da auf die Welt gekommen, um uns zu helfen und uns zu dienen. Und da dürfen wir uns von ihm helfen lassen und uns von ihm bedienen lassen. Und wenn wir dann von ihm bedient worden sind, wenn er uns geholfen hat, dann dürfen wir auch anderen Menschen helfen und auch Gott und Christus dienen. Dann können wir, weil wir das Ja von Gott empfangen haben, dieses Ja weitergeben, von dem Ja, welches Gott zu uns gegeben hat, weitererzählen und andere Menschen auch dazu einladen. Dann können wir in der Nachfolge von Christus immer weitere kleine Schritte vorwärts gehen und auch die eigenen Schwächen eingestehen. Denn dann dürfen wir uns wirklich wissen, wir können und dürfen auf die Hilfe und Kraft von Jesus Christus zählen. Er wird zu uns kommen, wenn es nicht mehr weitergeht. Er wird uns da weiterhelfen und uns weiterbringen. Dann können wir als Ja-Sager auch unser Ja im Alltag leben, ohne Angst vor Fehlern, ohne Angst vor Versagen, denn Gott nimmt uns trotz aller unserer Fehler und unserem Versagen bei sich auf. Er bringt es in Ordnung und hilft uns, an uns selber weiterzuarbeiten. Amen.